Deutschlandfunk.
Hi, willkommen im Hörsaal. Schön, dass ihr dabei seid. Der Hörsaal ist eine Produktion von Deutschlandfunk Nova. Ich bin Nina Bust-Bartels und wir suchen hier für euch jede Woche die spannendsten Vorträge aus der Wissenschaft. Und heute tauchen wir ein in die Geschichte des Computerdatings in den USA und Europa.
Eine Geschichte des Computerdatings kann zugleich eine Sozial-, Medien- und Kulturgeschichte des Kennenlernens sein, eine Geschichte der Emotionen, eine Konsumgeschichte oder eine Technikgeschichte des digitalen Zeitalters.
Ihr hört den Historiker Michael Homberg. Er leitet am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam die Abteilung zur Geschichte der Medien- und Informationsgesellschaft. Aber Moment mal. Ein Historiker spricht über digitales Dating? Tinder, Parship und Co. gibt's doch erst gut 10 Jahre. Tatsächlich gab es digitales Dating auch schon lange vor dem Internet. Elektronische Partnervermittlung hieß das damals und die gab's bereits in den 1950er Jahren. Frühe Computer noch mit Lochkartensystem halfen damals beim Matchmaking. Welche Hoffnungen und Ängste die Menschen damit verbunden haben, das erzählt Michael Homberg in seinem Vortrag. Und er zeigt, wie sich das digitale Dating verändert hat. Der Vortrag von Michael Homberg heißt »Der Algorithmus der Liebe – Die Geschichte des Computerdatings in den USA und Europa« und er hat ihn am 28. Juni 2025 im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaften am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam gehalten.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Haus der Leibniz-Gemeinschaft zur Langen Nacht der Wissenschaften 2025. Ich habe die große Freude, Ihnen in den kommenden etwa 20 Minuten einen kleinen Einblick in die Werkstatt des Historikers zu geben und aus einem aktuellen Forschungsvorhaben zur Medien- und Kulturgeschichte des Kennenlernens im 20. Jahrhundert am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam zu berichten. Heute, das haben Sie dem Titel entnommen, soll es um den Algorithmus der Liebe und die Geschichte des Computerdatings in den USA und Europa gehen. Und gleich eins vorweg, dass nun ausgerechnet ein Historiker zu Ihnen über das Thema Computerdating spricht, mag vermutlich verwundern. Immerhin lesen wir immer wieder, dass diese Form des Datings doch in erster Linie ein Phänomen des Internetzeitalters sei. Ohne Frage, Online-Dating-Apps wie Tinder, Parship und Co. sind heute aus dem Leben vieler Menschen kaum mehr wegzudenken. Nichts läge also näher, von einer gegenwärtigen Revolution des Datings durch den Computer zu sprechen. Jedenfalls ist genau das in den Medien und in der Werbung, in der sich Singles doch angeblich inzwischen im Minutentakt verlieben und eben auch in der Forschung bislang der Fall gewesen. Allerdings ist das Phänomen bei genauem Hinsehen weder so revolutionär noch so neu, wie gemeinhin angenommen wird. Denn Computerdating, um die Pointe gleich vorwegzunehmen, gab es in den USA und in Europa eben schon bedeutend länger als das Internet. Seine Geschichte führt uns zurück in die späten 40er und frühen 1950er Jahre und damit in eine Zeit, in der Computer noch Elektronengehirne und das digitale Dating elektronische Partnervermittlung hieß. Schon damals war der Einsatz eines Rechners als sogenannter Elektronenamor ein regelrechtes Medienereignis. Das zeigt die Geschichte eines der ersten Paare, das durch das Matchmaking eines Rechners zusammengekommen war. Im Oktober 1958 läuteten in Los Angeles nur wenige Blocks von den Studios der Hollywood-Traumfabrik entfernt, nämlich unter großem Presseecho die Hochzeitsglocken. Und obwohl es sich bei den Hauptpersonen der Feierlichkeiten um keine klassischen Leinwandstars handelte, teilte sich die kleine Festgemeinde die hölzernen Reihen der Kirchen mit den Reportern der lokalen Zeitungen. Das Hochzeitspaar, Shirley Saunders und Bob Cadell, war, wie man später lesen konnte, gut aussehend, braun gebrannt und groß gewachsen, im Grunde ein Paar wie aus dem Bilderbuch. Ihre Berühmtheit aber, das wussten die beiden ganz genau, verdankten sie einzig und allein der wundersamen Geschichte ihres Kennenlernens. Im Rahmen der berühmten amerikanischen Fernsehshow People Are Funny hatte Showmaster Art Linkletter einem amerikanischen Millionenpublikum zuvor den Computer als Partnervermittlungsmaschine angepriesen und in mehreren Zeitungen Inserate geschaltet, um Heiratswillige im Raum Los Angeles zu ermitteln. Und der Hype war riesig gewesen. Binnen weniger Wochen hatten die Redaktion tausende Zuschriften erreicht. Der Rechner des Herstellers Univac wählte daraus die idealen Matches aus. Nun trafen sich also Woche für Woche Kandidaten live im TV zu Blind Dates per Computer. Die Gettysburg Times schrieb bereits von Love at First Bleep, also Liebe auf den ersten Piepston, und das Showbusiness-Magazin Variety kommentierte noch vor der Ausstrahlung »You might give up, fellas. Automation has invaded the Romans.« Allerdings behagte die Vorstellung einer Ehe aus dem Computer keineswegs allen. Kritiker sahen in der Dating-Show vielmehr ein veritables Krisenphänomen. Die Atomisierung der modernen Gesellschaft führe, wie man las, zu Vereinsamung und Kontaktarmut und verunmögliche die Liebe. Und so schrieben die Zeitungen im gleichen Moment vom Ende der Romantik und dem Siegeszug der neuen Technik. Dabei beweise die Anteilnahme des Publikums an der Hollywood-Ehe von Shirley und Bob, wie der Psychologe Morton Hunt in seinem Buch The Natural History of Love argumentierte, in erster Linie doch, wie sehr sich die amerikanische Seele im elektronischen Zeitalter nach einer plan- und berechenbaren Liebe verzehre. Die Maschine rette das romantische Ideal des einen richtigen Partners aus Millionen und Abermillionen Möglichkeiten. Eine Romantik der großen Zahl zur Hand. Stur und idealistisch. Ganz gleich, aber wie Sie es bewerten, die Episode um Bob und Shirley zeigte letztlich vor allem eines eindrücklich. Wie nah Maschinenträume und Automationsängste an der Schwelle des digitalen Zeitalters beieinander lagen. Und, noch wichtiger zu bemerken, Bob und Shirley waren keine Ausnahme. Nahezu gleichzeitig wurde im Silicon Valley, genauer an der amerikanischen Stanford University, aus einer Partylaune heraus nämlich eines der ersten Datingprogramme geschrieben. Das campusweite Rechenzentrum hatte gerade einen Großrechner erworben, als zwei Elektroingenieure einen Kurs zur Theorie und Praxis von Rechenmaschinen belegten und zum Jahreswechsel 1960 ihre Abschlussarbeiten über den Computer entwickelten. Als ideales Werkzeug, einsame Herzen zu verbinden. Ihr Datingprogramm nannten sie, ganz im moralischen Ton dieser Jahre, Happy Families Planning Service. Dahinter verbarg sich dann allerdings vor allem die Idee einer großen Party, zu der eine Gruppe von knapp 50 männlichen und ebenso vielen weiblichen Freunden eingeladen war, die der Computer verkuppeln sollte. Unter den Gästen hatten sie zuvor Fragebögen verteilt. Wer wählte Demokraten und wer Republikaner? Wer bezeichnete sich als religiös? Wer rauchte und trank Alkohol und wer hatte welche Hobbys? Auf dieser Basis erfolgte am Abend der Party dann die Zuordnung der Paare, wobei der Algorithmus noch in den Kinderschuhen steckte und es zu einigen wenig glücklichen Paarungen kam. Die Idee aber, die in diesen Jahren in der Luft lag, die zündete und in der Folge rissen kommerzielle Computer-Dating-Agenturen in den USA und in Westeuropa die lukrativen Märkte der elektronischen Partnervermittlung in Konkurrenz zu bisherigen gewerblichen und kirchlichen Instituten an sich. Ausgehend von dieser Konstellation der späten 1950er Jahre möchte ich Ihnen im Folgenden drei Perspektiven einer Geschichte des Computerdatings vorstellen, die zugleich zentrale Fragen und Themen der Zeitgeschichte adressieren möchte. Erstens, nämlich können wir das Dating dieser Jahre, wie ich denke, als Ausdruck einer technokratischen Planungs- und Rationalisierungseuphorie und einer Verwissenschaftlichung des Sozialen lesen. Dazu müssen wir allerdings zweitens die konkrete Praxis des Datings und die einsetzende Kommerzialisierung des Kennenlernens durch die neuen Computeragenturen genauer in den Blick nehmen. Und drittens möchte ich vor dieser Folie kurz den Wandel der Datingpraxis und ihre Kritik am Beispiel der Debatte um einen gesellschaftlichen Wertewandel in den 1960er und 70er Jahren skizzieren. Schauen wir erstens auf die Geschichte der Idee einer Berechnung der Liebe und die Frage, welche Rolle dem Computer als Matchmaking-Machine zukam. Eines müssen wir gleich vorweg schicken. Computer, wie es sie in den 50er Jahren gab, waren in erster Linie ein Werkzeug einiger weniger Akademiker. Nur die wenigsten Menschen hatten in ihrem Leben schon einmal einen Computer gesehen. Für Reader's Digest waren deshalb zum Beispiel auch Programmierer ebenso wunderliche wie geheimnisvolle Männer, die mit Maschinen sprechen. Riesig waren derweil die Träume und Ängste, die sich um die Rechner rankten. Für die meisten versprach er eine neue Form der Rationalität. Und so passte sein Einsatz als Matchmaker in der technokratischen Hochmoderne auch zum Zeitgeist der wissenschaftlichen Planung und zum Versuch, das Private zu optimieren. In dieser Situation schickte sich eine akademische Allianz von Computer- und SozialwissenschaftlerInnen, von Psychologen, Pädagogen und Bevölkerungswissenschaftlern an, den Algorithmus der Liebe zu ergründen. Und darunter war auch der Soziologe Karl Miles Wallace, der die Dynamiken der Partnerwahl und das Geheimnis glücklicher Ehen ab 1948 in einem groß angelegten Feldversuch untersuchte und einen eigenen Lonely Hearts Club mit über 6000 Personen gründete. Die Rolle des Computers in diesem Experiment war schnell beschrieben. Er löste nämlich ein klassisches Big Data Problem. Das heißt, er erfasste, verarbeitete und analysierte die wachsende Menge an Forschungsdaten und diente der Auswertung der in Lochkarten übersetzten Fragebögen und Interviews aller Teilnehmenden. Der Algorithmus hinter diesem Matching war allerdings ausgesprochen simpel. In erster Linie suchte der Computer nach Übereinstimmung. Das Schlagwort des Scientific Matchmaking kopierten indes auch die kommerziellen Anbieter. Ein New Yorker Institut, das mehrere Zweigstellen, sogenannte Freundschaftszentren, in England, Frankreich, der Bundesrepublik und einer Reihe außereuropäischer Länder besaß, bewarb seine Dienste im Jahr 1950 so ausdrücklich unter Verweis auf die Wissenschaftlichkeit der Methode. So hieß es: Liebe ist nichts Mysteriöses, sie lässt sich wissenschaftlich vorausberechnen, und zwar elektrisch und automatisch. Was unter einer Berechnung der Liebe verstanden wurde, unterschied sich dann allerdings stark. In vielen Fällen verbarg sich dahinter kaum mehr als klassische Büroautomation, und so diente die Rede vom Scientific Matchmaking zahlreichen Agenturen, die neben graphologischen Analysen und psychodiagnostischen Tests auch Hypnose oder die Deutung von Handlinien und Horoskopen zu ihrem Repertoire zählten, in erster Linie dazu, einen seriösen Anstrich zu erlangen. In der Konsequenz allerdings war der Rechner doch mehr als ein Marketinginstrument. Denn während Heiratsmakler zuvor Kontakte vor allem nach persönlichem Eindruck und Sympathie angebahnt hatten und die Kundinnen und Kunden dieser über Jahre gewachsenen Intuition vertrauten, wertete nun eben eine Maschine die in Fragebögen niedergeschriebenen Kriterien aus. Ratio vor Emotio warben die Agenturen, und genau diese Rationalisierung der Partnerwahl regte am Ende auch die Fantasie der Kundinnen und Kunden an, den idealen, nach ihren Wünschen gestalteten Partner auf dem viel zitierten Markt der einsamen Herzen ermitteln zu können. Damit sind wir zweitens bei der kommerziellen Dimension des Datings und der Frage, ob der Computer zum Wandel moderner Heirats- und Partnermärkte beitrug. Heute lesen wir immer wieder die kulturkritische Klage über die vermeintlich kalte, maschinenlesbare Ökonomie des Datings und eine Praxis des Relationshoppings. Dabei richtete sich bereits um 1968 die Kritik an der Liebe per Computer gegen eine uns allzu gegenwärtig anmutende Warenförmigkeit emotionaler Bindung, die den Partner zum Konsumgut degradiere, dessen Produkteigenschaften es zu optimieren gelte. Die Kehrseite der versprochenen Wahlfreiheit sei, wie man etwa im Spiegel nachlesen konnte, ein übersteigertes Anspruchsdenken an den Idealpartner und zugleich ein verstärkter Hang zur Selbstinszenierung, der sich in der wachsenden Klage über Schwindler und Betrüger widerspiegelte. So gaukle man speziell der Jugend eine heile, nette Welt vor, in der es ohne Anstrengungen möglich sei, den richtigen Lebenspartner und gleich auch das dazugehörige ideale Leben in Ruhm und Luxus zu erlangen. Wie zum Beweis zitierte eine US-amerikanische Zeitung die Aussage eines Teenagers, der das Versprechen des Idealpartners wohl allzu wörtlich genommen hatte und sich eine bildhübsche, kluge, reiche Freundin zwischen 25 und 35 aus gutem Hause wünschte, die kochen könne, allerdings weder rauche noch trinke und vor allem keineswegs zickig sei. Im US-Magazin Look beschrieb ein Redakteur die Dynamik eines Blind Dates um die Mitte der 60er Jahre so als ein Spiel steigender Erwartungen und zugleich als ein Spiel neuer Verstellungskünste. Dabei logen beide Geschlechter, dass sich die Balken bogen, um einen besseren Eindruck zu machen, und waren am Schluss doch enttäuscht, wenn der Computer sie zusammenbrachte. There they are, two liars, but they are exactly alike and they have been matched. It's the computer's moment of triumph, hieß es da. Ein Blick in die Ratgeber dieser Tage zeigte, dass die hier skizzierte Versuchung zu schwindeln durchaus real und an der Tagesordnung war, und auch Leserzusendungen gaben der Klage über Schwindler und Betrüger zusehends Ausdruck. Die vielstimmige Kritik reichte derweil von konservativen Kirchenvertretern, für die das Heilsversprechen der Maschinen der göttlichen Fügung Konkurrenz zu machen schien, bis hin zu liberalen Kritikern einer atomisierten Konsumgesellschaft. Tatsächlich war die zunehmende Kommerzialisierung des Kennenlernens in mancher Hinsicht aber auch kaum zu leugnen und bildete sich in den Agenturangeboten ab. Denn diese bewarben ihre Dienste aggressiv in Presse, Funk und Fernsehen, publizierten eigene Journale und starteten zusehends eigene Reiseangebote. Indem sie die Singles als neue Konsumgruppe entdeckten, trugen sie so schlussendlich zur Ausbildung eines eigenen Datingmarktes bei. Schon aus diesen wenigen Sätzen wird deutlich, eine Geschichte des Computerdatings kann zugleich eine Sozial-, Medien- und Kulturgeschichte des Kennenlernens sein, eine Geschichte der Emotionen, eine Konsumgeschichte oder eine Technikgeschichte des digitalen Zeitalters. Denn sie stellt die Frage danach, wie der Computer unsere Gesellschaft veränderte. Und zwar nicht abstrakt in theoretischen Diskursen und Abhandlungen ausgewählter Spezialisten, sondern ganz alltagspraktisch im Sinne einer Gesellschaftsgeschichte der Medien- und Informationsgesellschaft, wie wir sie am ZZF in Potsdam seit einigen Jahren sehr intensiv untersuchen. Zu den Quellen einer solchen Geschichte gehören Songs, Kinofilme, Romane und Theaterstücke, die einen Einblick in die zeitgenössischen Wahrnehmungen eines Phänomens geben, aber auch klassische Archivquellen, die zeigen, wie staatliche Stellen die boomende Branche der Computeragenturen zusehends skeptisch beäugten, wie Kunden über eine Partnersuche per Computer dachten oder wie sich die Vorstellung von Liebe, Partnerschaft und Ehe über die Jahrzehnte wandelten. Dieser Gedanke leitet über zum dritten Teil meines Vortrags. Denn drittens zeichnet sich die Geschichte der elektronischen Partnervermittlung, also von der Eheanbahnung der 40er und 50er Jahre hin zum Single-Dating der 60er und 70er, durch einen tiefgreifenden soziokulturellen Wandel aus. Das zeigt schon ein Blick auf die Kundinnen und Kunden der Agenturen. Ganz am Anfang, in den USA der 50er Jahre, war der typische Kunde eines Computerbüros in Manhattan weiß, protestantisch, zwischen Ende 20 und Mitte 50, verfügte über einen Hochschulabschluss und ein überdurchschnittliches Einkommen. Ärzte, Anwälte, Ingenieure. Kurzum, ein Service für Besserverdienende. Und das drückte sich auch in der Preisstruktur aus. Je nach Voraussetzungen und Ansprüchen konnte ein Partnervorschlag hunderte Dollar kosten, also eine Summe von schwindelerregender Höhe für diese Jahre. Später, in den 60er und 1970er Jahren, als Konkurrenz und Angebote wuchsen, sank dann der Preis und es nahmen mehr Menschen die Dienste der Agenturen wahr. Und das zum Beispiel auch bei der an der Harvard University gegründeten Dating-Agentur Operation Match, die später große Berühmtheit erlangen sollte. In dem Maße, wie Beziehungen, Familie und Kinder zu Optionen privater Lebensplanung und Themen der Selbstoptimierung wurden, veränderte sich auch der Markt der Partnervermittlung. Schon bald ging es nicht mehr nur um den sicheren, unfehlbaren Weg zur Heirat, sondern vielmehr auch um lockere Rendezvous. So verlieh das Computerdating in der Praxis der Pluralisierung der Lebensmodelle und der Liberalisierung von Liebeskonzepten Ausdruck. Diese Liberalisierung zeigte sich in den Datingpartys an den Hochschulen in den USA und Europa oder in computergestützten Partnerschaftsaktionen von Jugendmagazinen wie der Münchner Twen, aber auch an der Tatsache, dass es bereits 1968 erste Angebote für homosexuelle Paare gab, etwa einen schwulen Single-Dating-Service in New York. Zudem eröffneten die Datingbüros gerade Frauen neue Wege der Partnerwahl, die nun erstmals eigenständig suchen konnten. Dabei waren es allerdings lange die großen Städte und weniger die ländlichen Regionen, in denen das neue Dating boomte. Zugleich gab es aber auch eine erstaunliche Kontinuität tradierter Werte und Muster des Kennenlernens. So diente das Computerdating eben auch lange nach dem goldenen Zeitalter der Ehe in vielen Fällen der Suche nach dem passenden Heiratspartner. Dabei produzierte und reproduzierte es in der Praxis überkommene Muster der Diskriminierung. Ein Rendezvous über soziale, religiöse oder ethnische Grenzen hinweg blieb so in der Bundesrepublik, mehr aber noch in Großbritannien und den USA ein Tabu. Darüber hinaus blieben Personen, die in puncto Alter, Herkunft, Einkommen oder Lebenswandel nicht der Norm entsprachen, in vielen Agenturen, wie bei der Hamburger Partneragentur Altmann, zwecks Optimierung der Vermittlungsquote aus der Kartei ausgeschlossen. Hier wirkte der Computer also als eine große Normalisierungsmaschine. Und so zeigen sich bereits in dieser Form des Datings in der eigenen Bubble Bezüge zu aktuellen Bruchlinien, Gräben und Grenzen der digitalen Gesellschaft. Dass diese Form der Normalisierung möglich war, lag aber auch daran, dass die Wünsche der Kundinnen und Kunden sich keineswegs über Nacht schlagartig gewandelt hatten. So herrschten bei der Partnerwahl lange klassische Familienvorstellungen und Rollenbilder vor. Als das Soziologenpaar Eric Ries und Lee Morgan in New York 1957 den Scientific Introduction Service gründete, nutzten sie einen Lochkartensortierer, der blaue Karten für die Jungs und rosa Karten für die Mädchen sortiert. Zu den Glaubenssätzen der meisten Agenturen dieser Jahre zählte, dass in einer erfolgreichen Ehe der Mann größer und älter sei, mehr verdiene und am besten auch einen höheren Grad an Bildung besitze als seine Partnerin. Vorstellungen, dass der Mann den ersten Schritt mache und die Partnerin kontaktiere, es dann allerdings besser der Frau überlasse, Gefühle anzusprechen, waren alltäglich. Und auch in der Folge suchten viele Männer, wie die Berichte, Fragebögen und Analysen der Agenturen zeigen, eine Frau, die Haus und Herd übernahm, während Frauen eher nach dem Versorger und Beschützer Ausschau hielten. An diesem Muster änderte auch der Sommer der Liebe wenigstens vorübergehend nur wenig. Die Mehrzahl der Studentinnen und Studenten in der Bundesrepublik sehnte sich nämlich auch 1967 noch nach sexuellen Beziehungen mit einem einzigen Partner, zu dem eine Liebesbeziehung besteht und den man heiraten möchte. Für den überragenden Teil der Gesamtbevölkerung sprengte Ehebruch den Rahmen der sexuellen Revolution und die Politisierung von Sex oder die Emanzipation sexueller Minderheiten waren vielerorts noch lange nicht mehrheitsfähig. In diesem Sinne war 1968 also keineswegs überall. Vielmehr wurde in den 1970er Jahren allerdings hitzig über den Wandel des Beziehungslebens und die Wege des Kennenlernens debattiert. Man kann deshalb eher von einer lauten Evolution als von einer stillen Revolution der Paarbeziehungen und der Partnerwahl sprechen. Dabei war die Wahl des Partners auch keineswegs nur Ausdruck persönlicher, individueller Vorlieben, sondern zugleich Ergebnis gesellschaftlicher Normen und Konventionen und ergab sich in vielen Fällen aus den herrschenden sozialen, ökonomischen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Die elektronische Partnervermittlung war in diesem Zusammenhang ein wichtiger Motor der Debatte. Und sie war spätestens in den 70ern in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ich komme zum Schluss. Digitales Dating gab es bereits lange vor dem World Wide Web. Aus zeithistorischer Perspektive bedeutet dies, dass wir unser Bild vom digitalen Zeitalter korrigieren müssen. Zwar galten die Computer, bevor sie in den 70ern in die Büros und in den 80ern als PCs in die heimischen Wohnzimmer einzogen, als Domäne der Spezialisten, der Techniker und Programmierer. Doch schon in diesen Jahren kamen viele Menschen das erste Mal, wie das Beispiel zeigte, in einem sehr alltäglichen Bereich mit der neuen Technik in Berührung. Für eine wachsende Zahl von Menschen begann der Weg in die digitale Gesellschaft mit der elektronischen Partnervermittlung. Dabei verbanden sich der Diskurs der Pluralisierung von Familien- und Beziehungsmodellen und die Praxis einer Normalisierung sozialer Ordnung in erstaunlicher Weise. Die Dating-Euphorie spiegelte so die widersprüchlichen und ungleichzeitigen Aushandlungs- und Ablösungsprozesse der 60er und 70er Jahre wider. Gerade vor dem Hintergrund aktueller Kontroversen um ein Ende des analogen Datings und die Irrwege des Kennenlernens in der Ära der Online-Medien mag uns die lange Geschichte des Computerdatings davor bewahren, vorschnelle Schlüsse zu ziehen. Bewegen wir uns hin zu einer Gesellschaft der Singularitäten etwa, wie es Andreas Reckwitz formulierte, in denen der Einzelne zusehends einsam vor den Apparaten lebe, und müssen wir gar vom Ende der Liebe, so Eva Illutz, und der Romantik angesichts von Dating-Apps und neuen Medien der Paarkommunikation sprechen? Die Untersuchung der Geschichte des digitalen Zeitalters und seiner Medien kann dazu anregen, über die Dynamiken des aktuell viel diskutierten neuen Strukturwandels der Öffentlichkeit im Sinne von Jürgen Habermas nachzudenken. Ob den neuen digitalen Medien eher emanzipative Tendenzen innewohnen oder sie vielmehr als Strukturverstärker alter sozialer Ungleichheiten und politischer Machtrelationen wirken, wäre noch eingehender zu diskutieren. Jedenfalls war das Private lange vor 1968 erkennbar politisch. Die Geschichte des Computerdatings bietet deshalb gerade in ihren Ambivalenzen eine spannende Perspektive, um die Bedeutung technologischer Umbrüche und Transformationen und das komplexe Wechselspiel von gesellschaftlichen und digitalen Wandel zu analysieren. Vielen Dank.
Das war der Historiker Michael Homberg mit seinem Vortrag »Der Algorithmus der Liebe – Die Geschichte des Computerdatings in den USA und Europa«. Und wenn euch das Thema interessiert, dann habe ich noch einen Tipp aus unserem Hörsaalarchiv für euch. Im Juli 2023 habe ich einen Philosophievortrag über Liebesbeziehungen zu einem Chatbot, also zu einer künstlichen Intelligenz, gesendet. Die Folge verlinke ich euch in den Shownotes und bei uns auf der Seite auf deutschlandfunknova.de. Und falls ihr den Hörsaal gerne einmal live erleben würdet, dann kommt am 19. September ins Naturkundemuseum in Berlin. Da sind wir Teil des Beats and Bones Podcast Festivals. Zwischen Saurier-Skeletten könnt ihr da jede Menge Wissenschaftspodcasts live erleben. Auf der Hörsaalbühne gibt es einen Vortrag über Bevölkerungspolitik und Nachhaltigkeit. Ich bin Nina Bust-Bartels und freue mich, euch dort zu sehen.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.